Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Mai 2015. Wieder mit Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Und wir haben es diesen Monat so ein bisschen verschlafen, uns irgendwie rechtzeitig mal um die Sendung zu kümmern. Deswegen auch im Mai relativ spät die Sendung. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Vielleicht kriegen wir das in den nächsten Monaten mal wieder ein bisschen besser hin. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, die Mai-Sendung. Und zwar Leszek hat sich mit Paketmanagern auseinandergesetzt. Und wir wollten mal so ein bisschen klären, ja, wozu braucht man die Paketmanager überhaupt? Was ist das? Paketverwaltung? Was ist DPKG, RPM? Was sind die ganzen Aufsätze darauf? Was bringt es überhaupt und sowieso und überhaupt? Dazu muss ich sagen, das ist auch immer was, was sich bei meinen Studenten immer ein bisschen schwer tun. Also ich halte ja eine Vorlesung Linux Grundlagen und da ist das immer sowas, was völlig anders ist, als sie es von Windows her kennen. Und die meisten kapieren dann erstmal nicht, was sind jetzt überhaupt Pakete, was sind diese ganzen Repositories und überhaupt, vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, mal so eine grobe Einführung zu haben, wozu, wie das Paketmanagement unter Linux überhaupt funktioniert, was es bedeutet und wie man das Ganze benutzt. Ja, was sind denn jetzt die Pakete? Wofür brauchen wir denn das? Wie funktioniert denn das, Leszek? Sag mal.
Ja, im Grunde genommen sind Pakete nichts anderes als eine Möglichkeit, Software zu installieren auf Linux-Systemen. Das heißt, anstatt dass man irgendwo auf eine Webseite geht, dass man sich irgendeine Software raussucht, dann eine Installationsdatei runterlädt und das Ganze installiert, hat man halt ein zentrales Paketmanagementsystem. Man kann es genauso vergleichen wie mit der Post. Man geht dorthin, holt sich sein Päckchen ab und in dem Päckchen steckt halt die Software, die man haben möchte. Und dann, wenn das auf dem Rechner ist, wird es ausgepackt und installiert und dann hat man die Möglichkeit, im Idealfall das Ganze dann direkt auszuführen. Das ist so die einfache Beschreibung, was so ein Paket ist. Im technischen Sinne ist es natürlich ein bisschen was ausgeklügelter. Da ist so ein Paket meistens ja so eine Art ZIP-Archiv oder TAR oder TARGZ-Archiv oder sowas ähnliches. Und weil Paketarchive und Paketmanagement natürlich ein bisschen was früher angefangen haben, ist das eher sowas ähnliches, weil da gab es ZIP noch nicht so richtig. Meistens findet man in solchen Paketen dann auch wirklich Programme nur, also richtig Software in kompilierter Form. Aber es gibt natürlich auch Linux-Distributionen, die Pakete mit Anleitungen schaffen, wo Quellcode heruntergeladen wird und dann erstmal kompiliert wird, wo man also nicht irgendwie dann schon ein fertiges Programm drin hat.
Genau. Und diese Pakete stellt, also ich meine, wir benutzen ja Linux-Distributionen. Das heißt, irgendjemand, entweder eine Firma oder also so eine Firma zum Beispiel bei Red Hat oder so oder bei SUSE kümmert sich eine Firma drum oder bei Debian kümmert sich eine Community drum, dass da irgendjemand diese Pakete erstellt und die halt in ein sogenanntes Repository packt. Und dann kann ich mir aus diesem Repository die Pakete runterladen und lokal bei mir auf dem Linux installieren und habe halt dementsprechend auch schon eine Vertrauenskette, ne? Während ich bei Windows hergehen muss, weiß ich nicht, muss eine Suchmaschine anschmeißen, muss gucken, was brauche ich überhaupt und dann halt auf irgendeine Webseite gehen, muss da dann selber noch einschätzen können, ist die Webseite jetzt irgendwie vertrauenswürdig oder derjenige, der dieses Paket jetzt da oder dieses Programm, was ich mir runterlade, anbietet, ist es vertrauenswürdig, das Ganze, und installiere es dann. Man so eine Exe, doppelklickt man halt und dann kommt da irgend so ein Installer und dann lässt man den irgendwie da durchlaufen und dann hat man hoffentlich die gewünschte Software, während das halt bei Linux schon alles schön integriert ist und es da Oberflächen gibt und Kommandozeilen-Tools und mir die alle helfen, meine Software zu finden und mit unter einer einheitlichen Oberfläche die drauf zu tun und ich mir da relativ sicher sein kann, dass da jemand gecheckt hat, dass da nichts Böses drin ist.
Genau, das erinnert mich auch an diese eine Studie, die ich irgendwo gelesen habe, dass jemand von einem Downloadportal mal die 10 beliebtesten Programme runtergeladen hat, Windows-Programme runtergeladen hat und die meisten davon waren Malware-verseucht oder Adware-verseucht. Das heißt, da waren in den Installern dann irgendwelche Reklame-Tools drin oder sowas, entweder von dem Download-Portal selber, weil die da irgendwie Geld verdienen wollen mit Werbung oder halt von denjenigen, die den Download dort hochgeladen haben, weil sie irgendwie Geld verdienen oder jemanden ausspionieren wollen. Das hat man bei den Linux-Paketmanagement-Systemen halt nicht so, weil wirklich jede Linux-Distribution auch ihre eigene Softwarequelle pflegt. Das heißt, die prüfen vorher, was kommt für eine Software rein. Für jede Software, für jedes Paket gibt es einen Maintainer. Das heißt, einen, der verantwortlich ist für diesen Inhalt des Paketes und dafür, dass das Paket ständig aktualisiert wird, auch mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt wird. Und natürlich setzt dieser Paket-Maintainer dann auch seine Unterschrift, seine Signatur, seine digitale an das Paket im Idealfall. Und das sorgt halt dafür, dass man zum einen natürlich, wenn man das runterlädt, das Paket das überprüfen kann, kommt es wirklich von der sicheren Softwarequelle, kommt es wirklich von dem Paketbetreuer oder ist das auf dem Weg irgendwie ausgetauscht worden von der NSA oder so. Das ist also schon ein wichtiges Feature, das auch schon zu Anfangszeiten von den Linux-Distributionen mit eingebaut ist. Und natürlich der Weg, wie man Software installiert, ist natürlich auch ein viel einfacher und leichter. Nicht ohne Grund will jetzt auch Microsoft auch diesen Weg gehen und Apple ist ja auch den Weg gegangen, zentral alles über einen Software Store quasi zu machen. Und dieser Software Store bei Linux heißt halt eben Paketmanagement oder Paketverwaltung, weil man halt eben nicht so sehr auf das Kommerzielle ausgelegt war, gerade zu Anfangszeiten, sondern eher darauf, wie kriegt man Software schnell und einfach gut verteilt.
Ja, das ist so das, ja, eins der allergrößten, der allergrößten Errungenschaften, die von Unix oder Linux so kamen. Also aus meiner Sicht zumindest, als ich noch Windows verwendet habe oder manchmal ja auch macOS verwende, war das halt so, gerade am Anfang was, wo du gedacht hast, das ist irgendwie anstrengend, sich seine Software zusammenzusuchen. Und noch viel anstrengender ist es, sie hinterher up to date zu halten, weil das ist ja auch noch was, ja. Okay, dann hast du halt deine Software vielleicht auf deinem Windows installiert und dann bringt aber jedes scheiß Programm seinen eigenen Update-Mechanismus mit und dann poppt da heute der Adobe auf, morgen der Firefox und übermorgen der such mich mal, schieß mich tot und sagt, ne, Java Update, Firefox Update, heute das und das Betriebssystem macht auch noch seine eigenen Updates und dann fährst du mal, willst du nur mal schnell neu starten und dann dauert das eine Stunde oder meistens ist es ja, wenn ich jetzt Windows benutze, ist es in einer Virtual Machine und dann denkst du immer, oh Gott, jetzt installiert er da schon wieder 3000 Updates und muss er das dann immer nach dem Hoch- oder Runterfahren machen, ja, kann man das nicht einfach mal so im laufenden System irgendwann mal nebenbei so machen und am besten natürlich auch noch alle Sachen, die ich sonst so installiert habe. Also das ist schon ja die Top-Errungenschaft von so einem Linux-System. Man hat auf einer Oberfläche, man kann sein komplettes Betriebssystem und die ganze Software, die man darüber installiert hat, mal mit ein, zwei Kommandos updaten und muss sich nicht drum kümmern, wird nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Update-Dingern genervt, ja, die man halt in der GUI dann sieht. Und ja, kann das auch jeden Tag machen, kann das auch gesteuert machen, was weiß ich, jede Nacht. Ja, bei Servern ist es natürlich relativ wichtig, dass die Security-Updates halt kommen. Auch du hattest ja gesagt, oh, Microsoft geht ja jetzt so ein bisschen auch den Weg, seine Updates halt nicht mehr, seine Patch-Days nicht mehr an einem bestimmten Tag zu machen, sondern halt kontinuierlich, wo man auch gedacht hat, ja, machen andere.
Wir kommen im 21. Jahrhundert so. Quasi.
Ja, genau, okay. Willkommen im Club, gut. Ja, muss man ja auch nicht immer warten, dass man das nur jeden Dienstag mitternachts, wenn der Mond halt gerade scheint, macht, ja. Sondern irgendwie kann man ja auch die ganze Zeit machen. Und dass man irgendwie jetzt, oh, bestimmte Leute kriegen die Updates zuerst und dann testen wir es mal an denen. Ja, willkommen im Club, okay. Gibt halt auch schon immer, bei ja, dass du halt deine Linux-Distribution, dass die Hardcore-Leute, die halt den neuesten heißen Scheiß und die besten Sicherheitsupdates haben wollen, das halt mal vorher testen können. Ja, kannst du halt auch machen. Was weiß ich, nimmst du halt ja, bei OpenSUSE zum Beispiel nimmst du Tumbleweed oder bei Debian nimmst du halt Debian Testing, ja, und wartest halt und nimmst halt nicht die Stable-Variante. Also das gibt's halt auch schon immer, das ist jetzt auch keine neue Errungenschaft. Zumindest haben sie es ja dann mal geschafft, so App-Stores und sowas zu entwickeln, wo man halt wenigstens zentral eine Plattform hat, die Pakete, die Programme sich runterzuladen und zu updaten. Ja, wobei das bei Windows, ich weiß gar nicht, ob das die meisten so machen oder ob die sich nicht immer noch irgendwelche Exes runterladen. Ja, also das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied. Das ist halt bei Linux alles eingebaut, das ist mit drin. Und es funktioniert halt schon seit Jahrzehnten wunderbar. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, von Windows kennt man ja diese DLL-Hölle, ja, dass ein Programm halt Libraries installiert und das nächste Programm aber meint, also die Library hätte ich da gerne in einer anderen Version und die einfach drüber schmeißt und dann das erste Programm, was ich installiert habe, dann irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr laufen, weil irgendjemand irgendwie meine Libraries hier überschrieben hat. Und auch die Probleme habe ich natürlich nicht, wenn ich einen guten Paketmanager habe und mein Distributor da aufgepasst hat, dass das alles stimmt.
Ich glaube, noch schlimmer ist, dass bei den Programmen ja auch meistens alle Bibliotheken mitgeliefert werden, die das Programm selber braucht. Und dadurch wird das Programm halt relativ groß. Und wenn wir hier zum Beispiel eine Bibliothek, was weiß ich, VBScript oder sowas in Version 3 oder 6 oder was auch immer hat, haben bei Windows-Anwendungen und wir haben 10 Programme davon installiert, dann liefert jedes Programm diese DLL aus und dann hast du halt natürlich enormen Speicherplatzverlust. Und das ist auch einer der Vorteile von Paketmanagementsystemen unter Linux oder weshalb das auch zentral in der DNA von jeder Distribution quasi drin ist, weil jede Distribution ist durch oder mit Hilfe von Paketen aufgebaut. Also das ganze System, was man, wenn man das auf die Festplatte installiert, ist quasi durchdrungen von Paketen, die da schon installiert sind. Und das ist natürlich bei den Systemen oder bei dem im Vergleich zu Apple und zu Microsoft natürlich ganz anders. Die haben da ihre eigenen Systeme und die werfen dann ihre App Stores da drauf quasi on top. Und das andere ist natürlich, dass diese App-Stores nicht so wie Paketmanagementsysteme funktionieren. Sie bieten zwar einen zentralen Ort, aber diese DLL-Hölle, die du angesprochen hast, dass da einfach jedes Programm seine eigene Bibliothek ausliefert, das hat man dort nicht beseitigt. Und das ist eines der größten Vorteile gewesen und musste ja auch erfunden werden unter Linux, weil eben, wenn ich mich richtig dran erinnere, als das richtig entwickelt wurde und in den 90ern die ersten Distros hochkamen, war halt das Runterladen im Internet immer noch ein Akt. Man musste sich mit einem Modem einwählen, auf einem bestimmten Server connecten und dann Sachen runterladen. Und deshalb mussten natürlich diese ganzen Pakete oder Programme möglichst klein sein. Und da konnte man sich einfach nicht leisten, dass man dann eine Bibliothek, eine Library quasi dann mehrmals auf dem Rechner hat oder mehrmals runterladen muss. Und deshalb hat man es aufgeteilt. Programme in einem Paket, Bibliotheken in einem Paket und wenn zwei Programme die gleiche Bibliothek brauchen, muss ich die Bibliothek nur einmal runterladen und wenn ich sie schon installiert habe, dann muss ich, wenn ich mir das Paket runterlade, wo das Programm drin steckt, muss ich mir dann nicht nochmal die Bibliothek runterladen, sondern es wird automatisch erkannt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, wovon wir immer noch profitieren, enorm viel Speicherplatz gewinnen auf der Festplatte und natürlich weniger Bandbreite, weniger Downloads, die wir anfertigen müssen. Und natürlich dann auch ein sauberes System im Endeffekt, weil halt eben nicht multiple Libraries irgendwie im System rumliegen, sondern man halt irgendwie nur eine Bibliothek hat.
Genau. Und alle Pakete, die die benutzen wollen, darauf abgestimmt sind. Ich meine, es kann trotzdem sein, dass ich zum Beispiel Qt 4 und Qt 5 auf dem System habe. Ja, also manchmal hat man natürlich verschiedene Versionen immer noch, aber ich brauche Qt halt nicht, dass es jedes Programm mitbringt, ja. Es muss nicht irgendwie jedes Programm, was ich installiere, seine eigene Qt-Version mitbringen, sondern die zwei verschiedenen Versionen, die halt gerade benutzt werden, die sind halt installiert und nicht 3000 Mal, weil ich 3000 Programme habe, die zufällig alle diese Library
ja,
brauchen.
Eine Sache natürlich auch noch sehr spannend, wenn man nur eine Bibliothek ausliefert und viele Programme diese einsetzen, ist natürlich, wenn ein Sicherheitsupdate kommt oder eine Sicherheitslücke erkannt wird in irgendeiner Bibliothek, dann muss halt eben nur diese eine Bibliothek einmal aktualisiert werden und alle Programme, die darauf zugreifen, profitieren davon. Und das ist ein enormer Vorteil, weil dann muss nicht jedes einzelne Programm, wenn beispielsweise OpenSSL wieder rumspinnt oder sowas, muss dann nicht jedes Programm neu gepackt werden und dann muss man warten eventuell, dass der Hersteller da irgendwie das Programm gegen die neue OpenSSL-Version packt oder sowas, sondern das ist alles direkt einfach möglich. Das kann jeder Linux-Distributor quasi selber machen, wenn er eben eine Bibliothek einfach austauschen möchte, ein Update installieren möchte oder sogar ein Update backporten möchte. Das heißt, da ist ein Bugfix oder sowas für eine Bibliothek rausgekommen. Dann hat man auch die Möglichkeit, wenn man irgendwie auf Git sieht, da hat einer einen Patch dafür gepostet. Der ist zwar noch nicht offiziell drin, aber das ist jetzt schon so wichtig, dass wir das mit einbauen wollen. Dann wird man einfach den Patch nehmen und hat dann die Möglichkeit, weil man halt für seine Paketquelle selber zuständig ist und nicht auf jemanden anders warten muss, diesen Patch schon reinzunehmen und dann die Bibliothek zu fixen.
Ja. Und selbst wenn es nicht der Paketmanager macht, könnte ich es ja immer noch selber machen. Ja, ich könnte mir natürlich auch das Paket auseinandernehmen, patchen, neu kompilieren und alles tun und machen, wenn ich da fähig dazu bin, um das zu tun. Gut, also Ziel ist auf jeden Fall ein sauberes, wartbares System zu haben und ja, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die so ein Paketmanager mitbringt. Dann gehen wir vielleicht mal drauf ein, was es für verschiedene Paketverwaltungen so unter Linux gibt. Also es gibt ja sehr viele. Wir werden uns jetzt nur mit den paar wichtigsten beschäftigen.
Also die wichtigsten Paketverwaltungen, die es so gibt, sind die Package. Das ist das, was Debian, Ubuntu und deren Derivate verwenden. RPM, das ist das, was OpenSUSE, was Red Hat verwendet. Steht ja auch für Red Hat Package Management System. Ganz zu Anfang dafür. Und wurde eben maßgeblich von Red Hat entwickelt. Ist, glaube ich, sogar der Standard von freedesktop.org, wenn ich mich recht entsinne. Und dann gibt es natürlich diverse Frontends für eben die Package und RPM, die das Ganze noch ein bisschen erleichtern sollen. Es gibt noch Pacman bei Arch Linux, es gibt noch Emerge bei Gentoo und Zipper bei OpenSUSE, apt-get, aptitude, yum, DNF ganz neu bei Fedora mit drin. Und on top of den allen quasi sitzt dann noch PackageKit, das dann quasi aus dem ganzen Chaos der Pakete Verwaltungen dann nochmal ein einheitliches System schaffen möchte. Aber ich glaube, wir sollen nochmal ansprechen, warum wir dann so eine Paketverwaltung eigentlich brauchen, warum es da jetzt nicht nur bei den einfachen Tools wie die Package oder RPM bleibt, weil die einfach nur blöd ein Paket installieren können, sondern man braucht auch, wenn man halt so Pakete und also Programme in Paketen und Bibliotheken voneinander trennt, braucht man natürlich auch irgendwie Informationen zu Beziehungen zwischen Paketen und die nennt man halt Abhängigkeiten. Und deshalb wurden halt eben solche Frontends entwickelt wie apt-get, aptitude, zipper-yum, DNF, pacman und package-git, um eben auch diese ganzen Abhängigkeiten auflösen zu können. Ganz zu Anfang, als man angefangen hat mit Linux und Paketmanagement, war das sicherlich sehr einfach, weil da waren nur einfache Abhängigkeiten dort drin. Aber mittlerweile gibt es halt immer komplexere Programme, die nicht nur auf eine Bibliothek setzen, sondern auf multiple Bibliotheken setzen. Und dann ist es halt sinnvoll, dass halt eben so Auflösemechanismus, ein Auflösealgorithmus da existiert, der einem halt auch ermöglicht, dann Programme und die Abhängigkeiten ordentlich zu installieren, aber dann natürlich auch zu deinstallieren. Das heißt, wenn ich Programm Y installiere und das zieht mir dann Abhängigkeiten Z bis D oder so runter, dann möchte ich, wenn ich das Programm deinstalliere und diese ganzen Abhängigkeiten, die es runtergezogen hat, nicht mehr brauche, weil kein anderes Programm auch diese Bibliotheken braucht oder diese Abhängigkeiten braucht, dann muss es halt auch einen Mechanismus geben, der mir erlaubt, dann die ganzen Abhängigkeiten auch wieder zu entfernen. Und natürlich müssen auch Konflikte irgendwie gelöst werden, weil es kann mal sein, dass ein Programm, was im Paket A steckt, auf einer Bibliothek Paket Y abhängig ist, und dann gibt's noch ein Paket B, das ist abhängig von einem anderen Paket Z, wo eine Bibliothek drin steckt, und Y und Z stehen im Konflikt miteinander, und dann muss halt irgendwie eine Lösung gefunden werden. Und dafür sorgt halt eben auch die Paketverwaltung und mittlerweile sogar auch recht mächtige Lösungsalgorithmen, beispielsweise LibSolve ist so ein Algorithmus, der, glaube ich, vornehmlich von OpenSUSE entwickelt worden ist für Zipper und der mittlerweile auch bei Fedora in DNF Einzug erhalten hat und in vielen anderen Distributionen auch, der halt dafür sorgt, dass solche Konfliktsituationen aufgelöst werden können. Und das ermöglicht heutzutage einfach das problemlose Installieren und Löschen von Paketen.
Genau, also das, was man meistens ja benutzt, also wenn man jetzt auf der Kommandozeile bleibt, so apt-get Update oder apt-get-update und dann halt die Installationsvarianten davon, die greifen halt unterliegend immer auf DPKG oder RPM zu und lassen die natürlich die Installation machen, aber haben halt diese Schicht ringsrum, um halt die Abhängigkeiten mit zu installieren und halt diese solche Konfliktlösungen zu machen. Deswegen benutzt man halt meist die, ja, sehr, sehr selten muss man wirklich, ja, dpkg-i machen und ein Paket per Hand installieren. Meistens will man sie ja auch aus dem Internet direkt haben. Und jemand, der halt sich gleich darum kümmert, dass das Paket hinterher auch oder das Programm, was ich mit dem Paket installieren will, auch gleich tut und nicht, dass es mir sagt, yo, ist ja schön, dass du mich installieren wolltest, aber ich hätte auch gern noch die drei Libraries und die Basisfunktion da hinten und das, kümmere dich mal bitte per Hand drum, dass das alles funktioniert. Das natürlich wäre natürlich schade.
Ja, genau, deshalb hat man halt solche, ne, Tools, die einem helfen. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen vielleicht was genauer auf Pakete angehen, auf die Archive, weil wir jetzt die Package und RPM so ein bisschen angesprochen haben und gesagt haben, ja, die machen nichts anderes als Pakete auspacken. Da sollte man vielleicht ja darauf eingehen. Wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, im Grunde genommen sind diese ganzen Pakete nichts anderes als Archive, ZIP-Archive, TGZ-Archive oder so ähnlich. Nur das hat natürlich ein bisschen früher angefangen. Bei RPM beispielsweise hat man ganz früh angefangen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, an ganz, ganz frühe Unix-Zeit, das initrd wurde, glaube ich, bis vor kurzem auch noch darin gepackt, sind sogenannte CPIO-Archive genutzt worden, um Sachen zu packen. Und aus dem Grunde ist oder benutzt RPM heutzutage auch immer noch die alte Technologie, diese CPIO-Archive. Die werden natürlich jetzt mit neueren Sachen komprimiert, also GZIP oder sogar XZ wird benutzt, um das Ganze noch ein bisschen was kleiner zu machen. Aber im Grunde genommen wird dort in so ein Archiv landen dort meine ganzen Programmdaten, entweder meine Bibliothek oder halt eben mein ganzes Programm drin oder Teile vom Programm. Also es gibt sogar Aufteilungen teilweise das sind jetzt nur Binärprogramme, die dort drin sind, binär ausführbare Dateien. Und dann gibt's sogar noch Data-Archive, wo dann beispielsweise Bilder oder Konfigurationsdateien oder Sounds bei Spielen beispielsweise reingepackt werden, um halt eben auch noch die Möglichkeit zu erlauben, wenn beispielsweise sich nur Bilder oder Sounds bei einem Spiel ändern, dass man einfach nur das Paket mit eben diesen Bildern oder Sounds aktualisiert und nicht noch diese ganzen Binärdateien updaten müsste oder das auch noch runterladen müsste. Ja, RPM ist nicht nur ein CPIO-Archiv, sondern da befindet sich noch eine ganze Menge mehr drin, weil ja auch diese ganzen Informationen zur Abhängigkeit, aber natürlich auch Informationen zum Paket selber, weil diese ganzen Paketmanagementsysteme jetzt im Grafischen gerade dann natürlich auch eine Beschreibung des Paketes, einen Namen und so weiter, eine Homepage vielleicht und noch einen Screenshot irgendwo darstellen. Da macht es natürlich auch Sinn, dass diese Informationen, diese Metadaten zu einem Paketarchiv auch irgendwo gespeichert werden. Das wird bei RPM im Kopf dieser des CPIO-Archivs quasi gemacht oder im Kopf dieser Datei gemacht, der RPM-Datei quasi gemacht. Dort findet man halt diese Metadaten. Zu diesen Metadaten gehören dann eine ganze Menge, nicht nur eben die Beschreibung, sondern eben auch diese Abhängigkeitsinformationen, aber auch eventuell Skripte, was soll geschehen, nachdem ich das installiert habe, das Paket, nachdem ich es ausgepackt habe, das Paket, oder bevor ich es ausgepackt habe, muss ich da irgendwie noch was machen, oder beim Löschen, was muss ich machen, bevor ich es lösche oder nachdem ich es lösche, solche Informationen werden da eben auch mit abgespeichert drin. Ja, und das Ganze basiert oder wird eben, können wir vielleicht auch nochmal drauf zugreifen, wie oder drauf das ansprechen, im Grunde genommen, wie werden solche Archive eigentlich gebaut, weil das möchte man nicht alles immer selber machen, da in einen Header irgendwie von der Datei was reinschreiben manuell, sondern da gibt's halt die Möglichkeit, ganze ja, Bauanleitungen zu erstellen. Bei RPM ist das relativ übersichtlich gestaltet. In Anführungszeichen will ich mal sagen, dort ist alles quasi in eine Datei reingequetscht. Da ist quasi eine kleine Textdatei, die nennt sich Spec-File auch. Und weil sie normalerweise immer die Endung .spec hat, ist eigentlich nur eine normale Textdatei. Da steht dann alles drin, was man so braucht, um so ein Paket zu bauen. Das heißt, dort kann man die Beschreibung des Paketes reinpacken. Dort hat man die Möglichkeit, die Abhängigkeiten einfach reinzupacken. Man hat die Möglichkeit, ganz einfach dann auch die MD5-Summen beispielsweise oder Signaturen mit reinzupacken. Man hat die Möglichkeit, natürlich die Bauanleitung mit reinzupacken, weil gebaut werden solche Pakete natürlich immer vom Quellcode aus. Meistens zumindest. Es gibt Ausnahmen, Regeln bestätigen die Ausnahme. Oder andersrum, die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, und natürlich auch Post-Ins, Pre-Ins, die ganzen Skripte, die ausgeführt werden, bevor ich was installiere und so weiter und so fort. Die werden alles in dieser Spec-Datei wird dort reingeschrieben, wenn man so ein RPM bauen möchte. Und dann gibt's so ein Tool, das liest diese Spec-Datei aus und baut dann im Grunde genommen mit Hilfe der Bauanleitung in der Spec-Datei dann das Programm und packt dann alles, so wie es in der Spec-Datei steht, zusammen in ein Paket, in ein RPM-Paket. Und dann hat man ein fertiges RPM-Paket.
Was ich dann installieren kann.
Genau. Mhm. Das Tool zum Bauen nennt sich RPM-Build. Also, wie soll das anders sein? Relativ einfach, der Name zu merken. Da gibt's natürlich auch wieder Frontends, die das Ganze ein bisschen erleichtern sollen, die automatisch irgendwie da was erzeugen können. Aber das ist so im Grunde genommen, wie man RPM-Pakete baut. Und das kann man fast eins zu eins übertragen auf andere Archive. DEP oder auch die Archive XZ-Archive von Arch Linux beispielsweise. Das kann man alles drauf übertragen. Das funktioniert, oder die kochen quasi alle mit dem gleichen Wasser.
Ja. Ja, mittlerweile hat sich auch so diese XZ-Komprimierung so ein bisschen durchgesetzt. Also die meisten haben irgendwie darauf aufgesetzt. Diese Spec-Files, also ich kann auch so ein RPM einfach wieder auspacken. Gell? Es ist ja, du hast ja gesagt, es ist einfach ein Archiv und da finde ich dann auch das Spec-File. Ja, also ich könnte mir das auspacken mal.
Ja, das Spec-File befindet sich in dem Header der RPM-Datei. Weil in dem Archiv selber befindet sich wirklich nur das Programmarchiv, also das Programm selber, das, was in dem Paket sein soll, was nachher auf der Platte landet, das befindet sich im Archiv selber und im Header der RPM-Datei findet man noch das, was vom Spec-File übrig geblieben ist, natürlich, also die Bauanleitung nicht mehr, weil die braucht man nicht mehr im RPM-File, aber sowas wie Post-Ins, Pre-Ins, Abhängigkeiten natürlich und die Beschreibung, so wie MD5-Summen, die befinden sich da noch im Header versteckt, so ein bisschen, das muss man rausfrickeln selber irgendwie. Also da gibt's jetzt nichts Einfaches, womit man es einblicken kann. Okay. Gut. Das ist bei DEP-Archiven ein bisschen was anderes, weil DEP benutzt da ein AR-Archiv. Das ist auch wieder aus der Historie erwachsen, weil die alle in den 90ern angefangen haben und da gab's halt noch kein richtiges ZIP oder GZIP, sondern hat man auch auf solche Sachen gesetzt. Und AR ist, glaube ich, ungefähr in der gleichen Zeit erschienen, wo CPIO erschienen ist. Bin mir da nicht so sicher, aber die sind auf jeden Fall, das sind altertümliche Paketarchive. Und in diesem AR-Archiv gibt es dann, und das ist das, was das DEP-Format wahrscheinlich so groß gemacht hat, weil es ein bisschen flexibler ist, Dort gibt es dann gzip oder bzip2 oder xz-komprimierte weitere Archive. Die sind aufgeteilt in zwei Archiven, einmal für die Metadaten selber. Das heißt, da findest du ein Archiv, wo sich das sogenannte Control-File befindet, wo die Beschreibung des Programmes, die Abhängigkeit des Programmes drin ist. Du kriegst in dem Archiv natürlich auch wieder hier Post-Ins, Pre-Ins, Post-RM oder Pre-RM-Dateien. Also die Skripte, die beim Installieren ausgeführt werden oder beim Löschen respektive. Und dann hast du noch ein separates Archiv, wo dann nur die Programmdaten drin sind, also wie eben beim RPM, das CPIO-Archiv. Und hier bei den DEP-Archiv hast du halt eben auch die Möglichkeit, weil das nicht irgendwie im Header sich befindet, sondern du dein eigenes Archiv für die Metadaten hast, natürlich dieses Archiv separat auszupacken und dann kannst du reinschauen. Du kriegst zwar auch nicht die Bauanleitung, weil die wird da nicht reingepackt, weil man sie nicht braucht. Deshalb wird die doch nicht reingepackt. Aber du kriegst zumindest die wichtigen Metainformationen da relativ leicht raus extrahiert. Gibt dann noch eine Besonderheit in dem A-Archiv selber, und das ist das, was das DEP ein bisschen was, ja, aus meiner Sicht ein bisschen was freundlicher macht für den Entwickler auch so ein bisschen, befindet sich eine Debian Binary Datei, das ist eine normale Textdatei, da steht einfach eine Versionsnummer drin, so dass man unterscheiden kann, was für ein DEP-Archiv ist das jetzt hier, und die Versionsnummern beschreiben unterschiedliche Standards in den DEP-Archiven selber. Das heißt, wird jetzt die gzip-Unterstützung, ist die dort eingebaut, wird schon XZ unterstützt beispielsweise. Das hat schon, ist schon eine Relevanz, gerade für Paketmanagement-Systeme, dann da mal reinzuschauen und dann vorher zu wissen, okay, das benutzt jetzt den und den Standard, das heißt, ich muss das so und so auspacken oder so und so installieren. Und das hat RPM so nicht ganz so. Und da gibt's quasi im Header noch paar Versionsgeschichten, aber das ist alles ein bisschen was rudimentärer gehalten als beim DEP-Archiv.
Okay.
Ja, der Aufbau von so einem DEP-Archiv kann man auch mal kurz ansprechen, ganz, ganz kurz nur ansprechen. Wir haben ja RPM ganz ausführlich gemacht. Im Grunde genommen ist beim DEP-Archiv ist es fast wie ein Spec-File, nur da hat man, anstatt das in einer Datei quasi in unterschiedlichen Sektionen zu teilen, hat man das in mehrere Dateien aufgeteilt. Das heißt, man hat eine Control-Datei, da befindet sich nur die Beschreibung drin und die Abhängigkeiten für das Paket. Man hat eine separate Rules-Datei, da befindet sich die Bauanleitung. Und man hat dann für Post-Ins, Pre-Ins, Post-RM und Pre-RM jeweils eine einzelne Datei rumliegen in dem sogenannten Debian-Verzeichnis. Dort werden also diese ganzen Dateien abgelegt und man hat dann die Möglichkeit, mithilfe von verschiedenen Skripts, die es dort gibt, DEP-Helper, DEP-Scripts, DEP-Build, die Package, Build-Package und so weiter und so fort, dann ein richtiges Archiv zu bauen. Das heißt, da wird diese Rules-Datei ausgewertet und dann wird aus dem Quellcode einfach eine binäre Datei geschrieben und dann werden einfach die binären Daten in eben das Paket in das Archiv reingeschrieben. So einfach ist das im Grunde genommen.
Genau, und auch dann kann ich das Paket einfach wieder per dpkg-i oder sowas installieren, wenn ich will.
Genau.
Ja. Oder kann es versuchen, in irgendeinem Repository zu kriegen, dass ich das alle Leute auf der Welt dann in ihr System ziehen können, wenn sie möchten. So funktioniert also die Arbeit von Maintainern. Die sitzen die ganze Zeit da und bauen irgendwelche Pakete.
Ja, im Grunde genommen schon. Wenn man es jetzt ein bisschen was genauer anschaut und doch wieder im 21. Jahrhundert landet, sieht es halt meistens so aus, dass die nicht mehr selber Pakete bauen, sondern dass sie das Ganze lassen natürlich bauen. Wir sind Informatiker, wir lassen bauen. Wir sind faule Leute. Die besten Informatiker sind immer meistens faule Leute, weil die sich immer Sachen ausdenken, um irgendwas zu automatisieren, um irgendwie was zu erleichtern. Und das wird mittlerweile alles automatisch irgendwie gemacht. Also es gibt sogar für Leute, die jetzt anfangen wollen, vielleicht Paketarchive sowas zu bauen, da gibt's halt Services wie beispielsweise OpenSUSE Build Service oder nur noch Build Service, glaube ich, heißt der, oder Open Build Service, wo man dann einfach so sein Quellpaket nur hochlädt und der bastelt dann automatisch RPM, DEP und was auch immer, Dateien, Pakete einfach. Das ist so die faule Lösung für die, die noch so ein bisschen was lernen wollen. Die können beispielsweise bei Launchpad Quellpakete Quellpakete sind nichts anderes als eben diese Debian-Verzeichnisse mit eben der Bauanleitung und dem ganzen Kram plus halt eben den Quellcode selber. Die Sachen können Sie einfach hochladen bei Launchpad und Launchpad ist der Dienst von Ubuntu oder von Canonical, der dafür sorgt, dass eben Pakete gebaut werden können. Und somit entstehen beispielsweise diese ganzen Ubuntu PPAs, also Personal Package Archives, die werden halt mit Launchpad gemacht und da kann man halt eben seine Quellpakete hochladen, die werden dann da in ein Depp zusammengebaut, jeweils für auch verschiedene Ubuntu-Versionen, die man dort eingeben kann, was ja nicht jeder auf seiner Platte hat und selber bauen möchte.
Mhm. Neben DPKG und RPM, du hast es vorhin schon gesagt, gibt es auch zum Beispiel bei Arch Linux auch nochmal auch ein TAR-Archiv, was komprimiert ist. Was ist da? Ist da noch irgendwas anders?
Also das ist ein bisschen ein jüngeres System, ein jüngeres Paketmanagementsystem. Die haben natürlich davon profitiert, dass die dann nicht so einen alten, altertümlichen Kram benutzen müssen wie AR oder CPIO, sondern sind direkt auf neuertümliche Sachen umgestiegen, mittlerweile sogar auf XZ umgestiegen und haben ein ganz normales TAR-XZ Archiv, wo sie dann halt die ganzen Programmdaten reinpacken und ganze Metadaten oder sowas werden versteckt abgelegt in .install oder .info-Dateien, wo dann halt sich die Informationen, beispielsweise Beschreibung oder auch Abhängigkeiten mit drin befinden und in der .install-Datei dann beispielsweise die ganzen Post-Inst, Pre-Inst, Pre-AM, Post-AM Skripte. Interessant ist, wie das Ganze dann auch aufgebaut wird, weil das ähnelt dann doch, also wie so ein TAR-XZ-Archiv überhaupt gebaut wird bei Arch Linux, das ähnelt dann doch so ein bisschen mehr dem Spec-File, weil da wird eine Datei benutzt, die Package-Build-Datei, wo so wie beim Spec-File in unterschiedlichen Sektionen, in dem Fall sind es, glaube ich, Bash-Funktionen, weil das wird durch die Bash, glaube ich, ausgewertet, man die Möglichkeit hat, dann eine Bauanleitung für eben dort reinzupacken, für das Programm, die ganzen Post-Install, Pre-Install-Sachen können als Funktion dort reingepackt werden. Wobei handelsüblich man das eher in eine separate Datei reinpackt, also die .install-Datei oder wirklich eine eigene Post- oder Pre-Inst benutzt und die dann einfach mit einbinden kann. MD5-Summen werden dort gespeichert und natürlich hat man so nette Funktionen, weil das Ganze über die Bash ausgewertet wird, dass man sogar sagen kann, okay, ich nehme nur diese Package-Build-Datei und habe keinen weiteren Quellcode, der daneben liegt, sondern in der Package-Build-Datei habe ich eine Funktion, die sagt mir, wo der Quellcode liegt. Und heutzutage ist es halt so, dass Quellcode meistens auf Git oder SVN-Servern noch liegt. Nee, doch, meistens auf Git-Servern. Und dann sieht's halt so aus, dass dann halt der Git-Befehl dort drin steht und dann kann halt eben, oder die Git-Adresse dort drin steht. Und beim Bauen wird dann automatisch immer das aktuellste Snapshot von Git genommen und dann daraus ein TAR-XZ-Archiv gebaut. Das ist also so der Vorteil, dass man ein moderneres Paketmanagementsystem bei Arch Linux auch wirklich hat, was natürlich auch viele Vorteile hat, weil es gibt zum Beispiel das AUR, das Arch User Repository. Da findet man manchmal sogar nur Pakete, die halt eben diese Package-Builds beinhalten. Und in den Package-Builds steht halt die Bauanleitung drin, wie man so ein Paket selber baut und die Adresse, wo der aktuellste Quellcode gefunden werden kann. Und dann wird quasi, lädt man sich nur diese Bauanleitung runter und dann wird quasi live auf seinem eigenen System das ganze Paket erst gebaut. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteil, man kriegt immer den neuesten heißen Scheiß. Nachteil ist, es gibt keinen wirklichen richtigen Paketmaintainer, der eventuell noch Patches reinpacken könnte oder immer überprüfen kann, funktioniert das jetzt mit dem System oder zerschießt man sich da irgendwie was bei der Installation? Also der das so ein bisschen pflegt. Es gibt natürlich einen, der pflegt das Skript, aber der sorgt halt dafür, dass die Adresse, die Git-Adresse stimmt oder sowas. Aber das war's dann auch schon.
Weil du ja auch da noch Patches dann reinmachen könntest. Also ganz oft ist dann halt, was weiß ich, lädt er sich erst den Quellcode runter und dann führt er noch ein paar Patches aus und dann wird's erst kompiliert.
Genau, das
kann man auch machen. Aber ja, es muss halt jemand maintainen und ganz oft findet man irgendwelche, ja, verwaisten Pakete, die halt keinen Maintainer mehr haben und dann ist das natürlich schade. Aber jeder ist da willkommen und kann einfach ein Paket adopten, annehmen, ne, und sagen, hier, das betreue ich jetzt. Und dann auch mitmachen natürlich bei Arch Linux. wie auch bei allen anderen Paketen, bei allen anderen Distributionen, wenn man mitmachen möchte, ist man überall herzlich willkommen und kann natürlich auch Maintainer für ein bestimmtes Paket werden.
Ja, eine wichtige Sache, die mir noch einfällt, wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche mit den altertümlichen Paket, ich nenne sie mal altertümlichen Paketmanager, also RPM und Depp-Paketen, da hat man wirklich darauf geachtet, dass so ein Maintainer auch ein wirklicher großer Job war. Bei Arch habe ich eher so das Gefühl, man möchte schnell Pakete bauen und da ist, also Patches findet man auch, hast du ja gesagt, aber nicht allzu oft findet man solche Patches, weil halt irgendwie die Patches upstream landen und man dann upstream neu kompiliert. Aber das, was mir sehr häufig aufgefallen ist, dass man vielleicht auch aus Bequemlichkeit bei Arch Linux eher dazu übergeht, zu sagen, okay, wenn ich es im Quellcode habe, dann kompiliere ich ihn komplett und habe dann ein Paket. Und bei Debian oder bei OpenSUSE oder bei Fedora oder bei RPM-basierten Distros hat man es meistens so, ich nehme den Quellcode, kompiliere das, analysiere das, was kann man aufteilen noch weiter in Unterpakete. Also ich habe ja das Spiel angesprochen beispielsweise, wo man Sound- und Audiodateien in ein separates Paket packt und Binärdateien in ein separates Paket. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Bei Programmen oder auch gerade bei Bibliotheken ist es meistens so, dass man neben der Binärdatei natürlich auch die Informationen kriegt, wie die Header-Dateien, wenn man selber was kompilieren möchte. Und das wird bei RPM und bei Depp meistens aufgeteilt in Devil oder in Dev-Paketen. Also da kriegt man separate Pakete, Entwicklungspakete sogenannte. Und die muss man sich installieren, wenn man wirklich was selber kompilieren möchte oder gegen diese Bibliothek entwickeln möchte. Das sorgt dafür, dass natürlich das Paket ein bisschen was kleiner ist, das nur die Binärdatei enthält. Und bei Arch Linux, du kannst mich alles da korrigieren, da ist aber meistens alles drin. Da sind sogar Debugging-Symbole drin und dadurch wird natürlich so ein Paket deutlich größer, als das bei Depp oder RPM der Fall ist. Und das sorgt zumindest bei mir so ein bisschen für so ein Gefühl, die sind da ein bisschen was fauler. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja gut, ist natürlich, sonst musst du halt zwei Pakete jeweils maintainen. Einmal das mit Devil und einmal das normale und einmal da, wo die Devil-Sachen drin sind und dann eventuell noch das mit Debug-Symbolen. Das ist halt, ja, auch ein bisschen übersichtlich. Also Arch Linux, die sind halt weniger Leute, dann muss man halt an einer oder anderen Stelle ein paar Einschnitte machen und darum hat sich halt keiner gekümmert. Ich meine, ja, Festplatten sind halt auch größer geworden und dann ist das vielleicht auch alles nicht mehr so wichtig gewesen. Kommt vielleicht auch hinzu, aber muss man halt hier und da mal Abstriche machen vielleicht.
Das hat natürlich auch Vorteile, weil man muss dann, wenn man was kompilieren möchte, jetzt dann nicht irgendwie Devil-Pakete oder Dev-Pakete rumsuchen, sondern kann dann einfach loslegen mit Kompilieren. Das macht sich auch das AOR zunutze, um solche Sachen dann auch wirklich zu kompilieren. Aber ich glaube, AOR ist nicht das Thema, oder?
Nee. Gut, also jetzt haben wir mal die grundlegenden Paketsysteme zumindest ein paar Mal besprochen. Sollen wir nochmal auf die verschiedenen Frontends eingehen?
Oder, ja, wir können noch auf die Frontends eingehen. Also es gibt, wir haben ja schon angesprochen, apt-get, aptitude, zipper, yum, dnf, pacman und dann auch package-kit. Die machen nichts anderes, als wirklich Paketauflösung zu machen. Die gucken, wo ist jetzt hier die Abhängigkeit, die Programme, die das Paket XYZ braucht und laden die dann auch gleichzeitig auch noch herunter und installieren die dann auch und sind auch in der Lage dann zu merken, wenn halt eben ein Paket deinstalliert worden ist, was viele Abhängigkeiten hat und diese ganzen Abhängigkeiten aber nicht gebraucht werden von einem anderen Paket, das dann zu entfernen. Und ich glaube gerade Zipper und jetzt das neue DNF, die basieren auf dieser libsolve-Bibliothek, die sind da besonders mächtig. Also ich erinnere mich, dass ich da, als ich mal OpenSUSE Tumbleweed mal vergessen hatte, da eine Testingquelle drin hatte und die hat irgendwie eine Testing-Version von GNOME bei mir installiert, dann war das halbe System zerschossen. Da konnte ich mit Zipper ganz einfach die Quelle löschen quasi, die Softwarequelle und dann einfach ein Dist-Upgrade machen von der normalen Softwarequelle von Tumbleweed und es hat dann dafür gesorgt, dass das Ganze ordentlich wieder downgegradet worden ist.
Das ist ja gut, gell?
Das ist wirklich einer der großen Vorteile von solchen Paketmanagementsystemen und gerade von den modernen. Also da muss man wirklich Zipper und DNF loben. Aptitude ist auch so eine modernere Variante für Ubuntu oder Debian. Also wer das mal ausprobieren möchte, kann das da auch mal benutzen. Das hat auch manchmal wirklich, es versucht intelligent zu sein, das versuchen die alle und bietet dann meistens nicht nur eine mögliche Lösung für ein Problem, also ein Abhängigkeitsproblem oder sowas, sondern mehrere. Und man kann sich dann seine ideale Lösung dann raussuchen. Das klappt relativ ordentlich, wobei man, also ich deutlich schon sagen muss, es gibt bessere Systeme als apt-get oder aptitude. Also Zipper und DNF sind besser.
Apt-get hat mich die Woche wieder genervt. Das sagt dann immer, also ich habe ja Version X, aber nur XY kann installiert werden. Und du denkst, Moment, nee, ich habe die Quelle gerade rausgenommen und du könntest jetzt einfach das richtige Paket nochmal runterladen und es wäre okay. Aber nein, ich musste dann echt nochmal komplett durchgehen und die letzte Abhängigkeit, die irgendwo noch drin war, extra nochmal purgen, dass es dann richtig funktioniert hat. Also da an der Stelle ist tatsächlich so ein Zipper besser. Der würde dann einfach alles nochmal durchgehen und neu installieren. Und apt-get hat dann darauf bestanden, nee, yeah, du willst das installieren, aber das und das is going to be installed, sagt er ja dann immer wieder. Und du denkst, nee, eigentlich nicht. Eigentlich war das nicht mein Plan. Aber du kannst ja nichts machen. Also schmeißt dir das dann halt vor die Füße und sagt, ich bin zu blöd, das zu lösen. Tut mir leid, geht halt nicht. Und dann musst du selber erstmal ins Suchen gehen, was jetzt eigentlich kaputt gegangen ist. Schon ein bisschen schade.
Ja, das stimmt, aber es hat natürlich Vor- und Nachteile, weil je intelligenter so ein System wird wie bei Zipper, desto mehr kann natürlich auch Intelligenz fehlschlagen, also so komplett idiotische Lösungsvorschläge dann bieten.
Ja, das war ganz am Anfang, war das bei OpenSUSE auch immer ein Problem. Das hat dir dann halt irgendeine Lösung vorgeschlagen, was weiß ich, dass du 3000 Pakete deinstallieren solltest und dann sollte es funktionieren. Du hast gedacht, vielleicht nicht die beste Lösung. Mache ich jetzt mal eher.
Und es
nicht.
Ist natürlich auch wieder so eine Sache, dass die ganze Verantwortung wird natürlich dann auf den User irgendwie übertragen. Weil er muss sich ja dann zwischen den verschiedenen Lösungsansätzen dann irgendwie entscheiden. Und unter Umständen weiß er ja nicht, was die beste Lösung ist, wenn man gerade so ein Anfänger ist in Sachen Linux oder sowas. Da macht natürlich so ein Apt-get, was dann einfach sagt, okay, geht nicht. Und hier ist die Fehlermeldung und dann suchst du die Fehlermeldung bei Google oder sowas, findest dann vielleicht eine Lösung oder gibst die einfach im IRC-Chat, im Support-Forum oder so an und jemand hat dann die Lösung parat, um das Ganze dann installierbar zu machen. Dann ist das natürlich schon auch eine Ecke einfacher in dem Sinne auf jeden Fall.
Aber trotzdem ist man erstmal frustriert.
Ja, da ist man immer erstmal frustriert, das stimmt.
Und theoretisch, du weißt ja, okay, du weißt vielleicht, wie du es lösen kannst. Trotzdem musst du es erstmal machen, ja, während vielleicht die anderen Systeme das abnehmen können. Und wie gesagt, das war halt so eine Stelle, ich habe was aus einem anderen Repository installiert, habe es dann wieder deinstalliert und dann hat er halt irgendeine Abhängigkeit draufgelassen, weil die halt noch benutzt waren. Ich habe gedacht, naja, okay, ich gehe wieder zu der Version aus dem Standard Debian Repo zurückgehen und kommt da halt so eine komische Fehlermeldung. Du denkst erstmal, ach, scheiß drauf, installier doch dich und die ganzen Abhängigkeiten und dann passt das schon wieder alles. Ja, installier doch einfach alles drüber, mach schon. Aber das mach schon gibt's halt bei apt-get leider nicht.
Ja, da gibt's eine Force-Option, aber
die hilft an der Stelle leider
Force
auch nicht.
Force all und dann macht das alles. Aber das Problem, aber da kommen wir vielleicht, da sind wir ja eigentlich schon mitten in den Problemen von solchen Paketmanagern. Die sind natürlich zu einer Zeit entwickelt worden, wo solche Abhängigkeitssysteme sehr einfach waren. Mittlerweile sind die natürlich bei den Millionen von Softwarepaketen, die wir so haben, ist das natürlich viel schwieriger geworden. Und was natürlich noch dazu kommt, ist jetzt, dass jetzt nicht nur die Paketmaintainer oder die Distribution selber Paketarchive haben, sondern wie bei Ubuntu oder bei OpenSUSE oder bei Fedora gibt es auch eigene, oder bei Arch Linux gibt es natürlich auch eigene Repositories, wo stinknormale Nutzer einfach ihre Pakete hochladen können und die eventuell nicht immer hundertprozentig in Sachen Abhängigkeiten mit dem System zusammenstimmen, was du gerade hast auf deinem System. Und da kommen wir zu so Einschränkungen wie beispielsweise, dass man halt irgendwie Dateien nicht überschreiben kann, die in einem anderen Paket drin sind. Das sorgt für Konflikte. Und eine richtige Konfliktlösung dafür gibt es bei keinem Paketmanagementsystem so richtig. Das muss nur entwickelt werden. Es gab einen Ansatz oder gibt einen Ansatz bei Package oder bei Deb, dass die Package die Word, aber das muss dann der Paketmaintainer selber wirklich explizit sagen, okay, ich versuche hier eine Datei aus einem anderen Archiv, aus einem anderen Paketarchiv zu überschreiben und kopiere mir die Datei da und dahin und bei jedem Update kopierst du die Datei bitte da und dahin. Da wird also quasi eine Umleitung gelegt, wenn eben das eine Paket geupdatet wird, dass die Datei irgendwo anders landet, als sie ursprünglich landen sollte. Das gibt's aber nicht bei den anderen Paketmanagementsystemen. Da gibt's eine Möglichkeit, das selber so ein bisschen rumzufrickeln, aber da gibt's noch Aufholbedarf, glaube ich, gerade im jetzigen Zeitalter, wo jeder irgendwie Pakete oder Software rausgeben möchte und nicht nur auf einen Paketmaintainer hoffen möchte von der Distribution, macht das, glaube ich, ordentlich viel Sinn.
Ja, was gibt's noch zu sagen zu Paketmanagern?
Ja gut, ein Problem, was mir auch noch einfällt, sind so Rollbacks, komplette Rollbacks. Also das heißt, du hast irgendwie ein Update gefahren, Firefox wurde geupdatet auf Version schieß mich tot und die Version stürzt die ganze Zeit nur ab. Und bei Debian, bei Ubuntu, bei Fedora, bei OpenSUSE hast du dann das Problem, wenn die haben eben nur eine Version des Pakets in ihrem Archiv. Und wenn du dann das Upgrade schon gefahren hast, kannst du nicht mehr zurückrollen auf die ältere Version. Also das ist auch ein Problem, das momentan so ein bisschen besteht. Also wenn du mal was updatest, kannst du irgendwie nicht komplett alles zurücksetzen. Bei einem ganz kompletten System-Upgrade ist das natürlich noch schlimmer. Da ist es halt nicht so komfortabel wie bei meinem OpenSUSE Tumbleweed-Beispiel, wo ich mehrere Paketquellen habe und wusste, okay, in dem einen Paketquelle sind noch die alten Pakete drin, dann kann ich downgraden. Aber das ist nicht so einfach möglich. Da gibt's mittlerweile Lösungen.
Genau, also ich meine, die einfachste Lösung ist natürlich, du guckst dir deinen Cache an, ja, unter Debian war Cache up Archives, da liegt meistens dann die alte Version nochmal rum, installierst die halt mit dpkg-i drüber und hoffst, dass nicht zu viele Abhängigkeiten da waren, die du alle jetzt per Hand auflösen müsstest. Aber das wäre eine Möglichkeit. Also so ein Firefox könntest du darüber relativ schnell wieder rücknehmen. Ja, das kann man auch nochmal dazu sagen. Es gibt dann natürlich verschiedene Methoden, diesen Cache dann zu löschen. Ja, zum Beispiel up get clean, dann würde er die Sachen löschen. Oder Pacman-scc, auch der löscht dann halt die ganzen Sachen, die er dann mal über so gefühlt Äonen runtergeladen hat und auf deine Platte gepackt hat, dann mal endlich. Aber auch gerade bei Arch Linux liegen die dann in einem Archiv rum und du könntest dir halt die alten Versionen, manchmal auch ganz praktisch, ja, ganz oft habe ich schon mal irgendwie eine vorletzte Version nochmal irgendwo rausgekramt und installiert, weil ich sie noch gebraucht habe. Also auch die liegen ja Gott sei Dank noch rum und wenn man wenig Speicherplatz hat, sollte man die ab und zu löschen, aber vielleicht hilft es auch manchmal, dass die noch irgendwo rumliegen. Und dann hast du ja gerade gesagt, ja, es gibt auch noch mittlerweile neuere Lösungen, wenn man zum Beispiel ButterFS benutzt und OpenSUSE einsetzt, hat man so ein kleines Tool, diesen Snapper. Und jedes Mal, wenn Pakete installiert werden, wird halt vorher ein ButterFS Snapshot angelegt und ich kann dann, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder wenn das halt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, auch einfach den Snapshot zurückgehen und hätte halt die alte Version wieder drauf.
Ja, genau, das sind die neuen modernen Lösungen, die setzen natürlich dann ButterFS voraus. Was ich mir so ein bisschen wünsche, ist noch einfacher zu machen, weil jetzt in den Cache reingehen und das Ganze dann manuell installieren, ist, glaube ich, für den Otto-Normalverbraucher nicht so der Bringer. Es gibt bei Debian beispielsweise gibt's Snapshots oder snapshot.debian.org. Da sind sogar alle alten Pakete, die jemals in Debian irgendwie mal veröffentlicht worden sind, egal ob Testing, Unstable oder Experimental, sind dort alle zu finden und man kann die sogar einbinden. Also per Deb-Zeile als Softwarearchiv einfach einbinden, um beispielsweise, wenn man gerade Debian-Sit-Benutzer ist, auf einem bestimmten Stand einfach zu bleiben und nicht ständig Rolling-Updates zu bekommen. das, was mir so ein bisschen fehlt, ist halt die Integration in den Paketmanager selber. Und ich bin mir sicher, Arch oder andere haben sicherlich auch solche alten Archive, wo dann halt noch so Pakete zwischengespeichert werden. Eventuell.
Schön wär's. Ja, ja, bei Arch habe ich das nicht gefunden. Ich musste mal nämlich so eine ältere Version. Also ich meine, das ist natürlich ein Rolling Release, gell? Und wenn du dann mal seinen Laptop irgendwie so 2 Jahre hast liegen lassen und dann noch updaten willst, schwierig bis unmöglich. Da wäre es halt cool, gerade bei Arch Linux einen alten Paketstand sich runterladen zu können. Aber ich habe es damals nicht gefunden. Also ich wüsste nicht, dass es sowas gibt.
Ja, auf jeden Fall, so etwas braucht's auf jeden Fall, aus meiner Sicht zumindest, neben dieser Lösung, das über Dateisysteme zu lösen und sowas, sondern muss es eine Möglichkeit geben, meinetwegen auch, dass, bevor ich ein Update mache, dass der Paketmanager selber einfach die Pakete, wenn die nicht mehr im Cache liegen, einfach, weil der weiß ja, wo die Dateien rumliegen für ein Paket, einfach die Pakete nochmal neu baut und dann irgendwo im Zwischenspeicher behält. Wenn was nicht funktioniert, kann man einfach ein Rollback machen. Bei Yum oder bei DNF mittlerweile ist es teilweise eingebaut, wobei, glaube ich, die benutzen auch ButterFS dafür. Bin mir da nicht so sicher, was das Rollback da angeht. Aber das ist alles noch, glaube ich, so eine Zukunftsvision. Und da müssen noch die Tools vernünftig entwickelt werden. Bei OpenSUSE ist es jetzt Snapper, ist ein eigenes Tool. Es ist, bindet sich dann in Zipper mit ein irgendwie als Skript. Aber da muss halt noch aus meiner Sicht das Ganze noch ein bisschen was besser gelöst werden bei allen, so ein bisschen. Da kommen wir vielleicht auch zur Zukunftsvision oder zur Vorausschau. Was wünschen wir uns von diesem ganzen Paketmanagementsystem? Hast du irgendeinen Wunsch, was besser laufen sollte bei solchen Paketmanagern?
Puh, gute Frage. Also spontan fällt mir nichts ein. Die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Also so gerade bei mit ButterFS-Integration und Rollback und sowas. Manchmal wäre es halt noch schöner, tatsächlich eine Oberfläche zu haben, so ein bisschen wie bei Ubuntu, ja, wo du schnell mal ein paar, also oder ein Programm auswählen kannst und installieren kannst. Ich glaube, da können die Distributionen schon noch ein bisschen was besser machen, um da so Einsteiger abzuholen. Natürlich, wenn man an die Stelle gehen will, auch kommerzielle Pakete einzubinden. Es ist natürlich immer toll, wenn wir nur von Open Source Projekten reden und da ist es auch alles möglich. Aber was ist dann halt, wenn ich Skype installieren will, wo kriege ich das her? Außer ich hole es mir dann auch wieder von irgendeiner Webseite und muss es halt per Hand installieren. So in die Richtung, da noch eine schöne Oberfläche zu schaffen, mit der Leute umgehen können, die Linux vielleicht das erste Mal benutzen.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein zentraler, wichtiger Punkt, der gemacht werden muss. Das Problem ist ja mittlerweile, wir haben ganz zu Anfangszeiten von Linux war es einfach, da hat man wenige Pakete nur, wenig Software und jeder kannte halt das, den Texteditor VI oder Vim oder Emacs und da waren halt nur 2 zur Auswahl und dann hast du halt was installiert von beiden, aber mittlerweile gibt's so zigtausend an verschiedenen Editoren und an verschiedenen Musikplayern und Videoeditoren, Videoplayern und so weiter und so fort, dass das gerade für einen Umsteiger, der jetzt von der Mac- oder Windows-Welt kommt, natürlich ein bisschen was komplizierter ist, Software dann zu entdecken, weil er ja mittlerweile auch trainiert ist, in Software-Stores oder in Software-Center reinzugehen und dann Software dort zu entdecken. Und so etwas fehlt so teilweise bei den Linux-Distros. Da gibt's zwar Ansätze, das Ubuntu Software Center beispielsweise, was aber, glaube ich, auch schon seit etlichen Jahren nicht geupdatet worden ist und sehr altbacken aussieht. Es gibt das, was ich bisher am besten finde, sind 2. Das ist einmal das Linux Deepin Software Center oder sowas, weil das wirklich aussieht wie so ein Apple App Store. Also man da wirklich neue Software auch entdecken kann und sich Bilder anschauen kann, Rezensionen lesen kann, Kommentare schreiben, selber schreiben kann zur Anwendung selber, auf die Homepage gehen kann, sogar Videos anschauen kann. Und das andere ist Muon, das Muon Software Center, das so ein bisschen aus der KDE-Ecke jetzt entwickelt wird. Das sind so Sachen, wo du wirklich Software entdecken kannst, also wo du dann große Bildchen hast, Bilder sind natürlich das, was so ein bisschen die Leute anzieht, wo du teilweise auch Videos hast, neben der Beschreibung des Paketarchivs selber und Rezensionen hast und solche Geschichten. Da sind so Sachen, Ansätze, AppStream beispielsweise, was glaube ich vor 4-5 Jahren sich ausgedacht wurde, was aber aus meiner Sicht nicht so richtig zu Potte kommt. Also da sind die Gurken, die immer noch dabei, und ich glaube, die meisten Distros sind immer noch dabei, irgendwie erst einmal ein Archiv aufzubauen, was die überhaupt für Pakete haben, und eine Beschreibung dazu aufzubauen. Also das ist so ein bisschen traurig, und das muss endlich mal geupdatet werden. Da braucht man vielleicht auch irgendwie was Zentraleres. Die Technologie ist da. Package Kit wird mittlerweile sogar auf Arch unterstützt. Das heißt, man kann dann mit einem Interface quasi dann, was die Kommandozeile angeht oder die Bibliothek angeht und was das User Interface angeht, dann quasi alle Linux-Distros dann ansteuern und die Paketmanager, die unterschiedlichen Paketmanager auf diesen Linux-Distros dann auch ansteuern. Das geht also alles problemlos, dadurch, dass man das Ganze so ein bisschen abstrahiert hat, was die eigentlichen Paketmanager angeht. Das heißt, da muss richtig aufgeholt werden, was die Darstellung, was das Auffinden von neuer Software angeht, weil da gibt's wirklich richtig geniale Schätzchen, die man entdecken kann, die wir ja auch in Tooltips immer versuchen, mal hier in Radio Tux auch vorzustellen. Aber die muss man halt entdecken. Und das ist momentan so, dass entweder man sich einen Blog durchliest, meistens, weil jemand was entdeckt hat und man dann das selber testet und ausprobiert, oder man von irgendjemand anderem darauf hingewiesen worden ist, da ist so ein interessantes Tool. Also es ist meistens so, oder man durch Zufall irgendwie sich vertippt und dann landet mal ein gutes Programm auf der Platte oder sowas.
Ja, das ist ja nix. Ja, da hast du recht. Also irgendwie so ein auch was vielleicht von der Redaktion oder zumindest irgendwie, dass so Features, was gerade aktuell ist, was sich viele Leute runterladen, auch so eine Art Bewertungssystem oder sowas hast, wo du einfach auf einen Blick siehst, was ist gerade, was könnte man sich noch dazu installieren, was verbessert halt mein System, und ja, auch eine gute Verschlagwortung, ja, dass ich nach irgendwas suche und dann halt auch ein Paket finde, was auf meine Suche dann halt zutrifft. Das ist schon wichtig.
Wir können auch mal vielleicht irgendwann mal eine Umfrage machen, dass sich einer von diesen AppStream-Entwicklern mal meldet, weil die ja das alles versprochen haben vor 4 Jahren und bisher noch nichts geliefert haben. Weil sie haben ja versprochen, instruktionsübergreifend eine Beschreibung für ein Paket, auch mit lokalisierter Beschreibung für das Paket, mit Rezensionen, alles distroübergreifend, Bilder distroübergreifend, Verschlagwortung distroübergreifend zu machen. Distroübergreifend heißt jetzt in dem Fall, die nehmen die beste Lösung, die es dann bei irgendeiner Distro schon gab, und benutzen die einfach. Also bei Screenshots beispielsweise, Debian Screenshots
ist okay.
Aber ich sehe bisher noch keinen richtigen Paketmanager, der darauf setzt, und es sind jetzt schon 4 Jahre. Langsam werde ich ungeduldig.
Jetzt könnte man ja sagen, mach's doch selber. Aber man kann ja auch nicht alles selber machen.
Genau.
Da auch wieder die Falle. Ja. Also, ich meine, ich bin natürlich auch so ein Typ, der für den das jetzt nicht so super wichtig ist, weil ich es alles auf der Kommandozeile machen kann. Aber manchmal stöbert man ja doch auch so gerne, so wie man sich zum Beispiel auf der Wikipedia einfach verliest. Ja, man fängt irgendwann an zu lesen und denkt, ach, da könnte ich noch draufklicken und da könnte ich noch draufklicken. Und das machst du halt in der Kommandozeile eher so weniger, ja. Nach dem Motto, das Paket habe ich installiert, ach, was installiere ich denn heute noch? Da wäre so ein Paketmanager wie oder so eine Oberfläche, die mir halt, was weiß ich, das Paket des Tages anzeigt, wo man dann einfach mal draufklickt, und vielleicht könnte ich das ja auch noch gebrauchen. Schon ganz lustig. Und wie gesagt, gerade für Anfänger wäre das natürlich ein System, was man unbedingt braucht.
Ja, aber ich glaube, insgesamt sehen wir aber die Zukunft nicht so schwarz von Paketmanagementsystemen, oder? Weil wir hatten ja vorher mal angesprochen, so, dass die Paketmanagementsysteme so langsam abgelöst werden. Da gibt's halt so Docker, oder da kommt halt die Leonard Pöttering Vision oder Ubuntu, Snappy, solche Geschichten. Ich glaube, wir sehen da ein bisschen was positiver in die Richtung, dass diese Paketmanagementsysteme, so wie die jetzt sind, sich ja über Jahrzehnte, ich glaube über 15 Jahre jetzt schon, richtig entwickelt haben, und dass die, dass wir jetzt auf einem hohen Niveau schon angelangt sind und jetzt auf dem hohen Niveau rummeckern. Und dass wir dann, glaube ich, in Zukunft auch Verbesserungen im Paketmanagementsystem sehen, dass das nicht so schnell weggehen wird. Dass das bisher und wahrscheinlich auch in naher Zukunft noch die idealste Lösung sein wird.
Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, die anderen Systeme, also Windows, Mac hatten ja und haben ja auch die gleichen Probleme. Die haben jetzt halt eine Lösung über so eine Art App Store gefunden, der halt in Teilen natürlich, weil er schöner aussieht und für Leute, die sich nicht gut mit Systemen auskennen, leichter zu bedienen ist. Da muss jetzt Linux auch noch hinterher. Aber ansonsten hat es auf der Basis Paketmanager halt einfach schon einen riesen Vorsprung, den die anderen halt gerade erst so aufholen. Und das muss man auch erstmal sehen. Ja, die armen Windows- und Mac-User der letzten Jahrzehnte, die tun mir eigentlich ein bisschen leid, weil die sind nicht in diesen Luxus gekommen, Pakete und das ganze System einfach so zu updaten mit einem Befehl. Das ist schon ein bisschen traurig.
Wir haben Mitleid mit euch.
Ja. Da, von daher sehe ich auch nicht, dass das so schnell weggeht. Klar, wir hatten ja natürlich diese App-Verzeichnisse, Vision, die auch jetzt unter Linux vielleicht kommen könnte oder dass man halt alles in Docker-Container sperrt. Teilweise sind Speziallösungen, die halt für Server interessant sind, manche eher für den Desktop, aber bis sowas auch soweit ist, wird es noch eine Weile dauern. Mann, in welcher Sendung hatten wir darüber gesprochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir hatten uns ausführlicher darüber diskutiert, welche Vision wir da interessant fanden. Aber das ist ja noch nichts, was jetzt zu sehen ist. Da werden noch ein paar Jährchen ins Land gehen. Und bis dahin sind Paketmanager das, womit wir einfach jeden Tag arbeiten werden. Und das wird sich schon noch eine Weile halten.
Was vor allen Dingen dann auch am stabilsten sein wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass die anderen Lösungen, wenn die entwickelt werden, natürlich auch so durch eine Entwicklungsphase laufen. Und wahrscheinlich dann auch ein paar Fehler wiederholen von dem, was man bei Windows, bei Mac schon gesehen hat, was DLL, Hell und so weiter angeht, dass das da eventuell dann auch wieder auftaucht.
Ja. Also, Zukunft müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Paketmanager sind da, um zu bleiben.
Genau, die bleiben uns erhalten, die Paketmanager.
Und meistens funktionieren sie auch ganz gut.
Genau.
Und wenn es nicht funktioniert, hey, dann nehmt doch Linux vom Scratch, baut euch euer eigenes Zeug oder kompiliert
Gentoo,
alles selber.
Benutzt Gentoo oder LFS und ladet euch den Quellcode selber runter und kompiliert selber. Habt ihr die Wohnung auch im Winter immer schön warm, wenn ihr die ganze Zeit kompiliert?
Genau.
Braucht ihr die Heizung nicht anschalten? Dann reicht der Lüfter des Rechners.
Ich mag ja Gentoo auch nicht so wegen dieser ganzen Kompilierungsgeschichte, aber es hat natürlich auch Vorteile, ja, muss man auch ganz klar sehen. Und wer das will und sein System so hart performtunen will und natürlich immer warme Füße haben möchte, der ist bei Gentoo sehr richtig und dem sind auch diese Paketmanager, die wir gerade vorgestellt haben, herzlich egal. Und der kompiliert halt aus seinem KDE 5 und sein LibreOffice einfach mal so hart durch und dann kann man auch mal 2 Tage warten, ist auch scheißegal, gell?
Ja.
Ist halt so.
Ich glaube, wir kriegen böse E-Mails von Gentoo-Nutzern. Die uns dann erklären, warum Gentoo so gut ist, warum man.
Ja, und dass ich natürlich wieder den Fehler gemacht habe. Es gibt auch da Binärpakete. Ja, who cares? Ja, wenn ich Gentoo benutze, dann will ich natürlich auch alles selber kompilieren. Was sonst ist es ja Cheating. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Aber hatet uns ruhig. Macht mal. Ist egal.
Um jetzt auch nochmal die Arch-User ein bisschen zu vergraulen, können wir ja sagen. Gentoo Binary oder Gentoo für Arme, das ist quasi Arch. Weil das ist quasi Rolling Release mit Binaries.
Ja, das ist okay. Ich mag Arch. Ja, das ist gut. Deswegen benutze ich auch lieber Arch als Gentoo. Aber hey, jeder wie er glücklich wird, gell? Ist ja nicht. Wir wollen ja hier niemanden irgendwas aufziehen.
Genau.
Okay. Gibt es noch was zu sagen oder sind wir soweit? Ich muss jetzt hier nochmal unseren Spickzettel aufmachen.
Ich glaube, wir sind durch. Wir haben über die Zukunft geredet. Wir haben ein bisschen Blödsinn geredet, ganz zu Ende. Das heißt, wenn der Blödsinn anfängt, heißt es, so langsam sind wir am Ende.
Genau. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder was wir vergessen haben, könnt ihr es natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns über sowohl Kritik als auch positives Lob natürlich. Immer gern willkommen. Ja, gut. Dann Klappe zu auf tot. Und das war die Mai-Sendung. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn wir es nicht verpeilen.
Ja, hoffe ich doch.
Dann ciao.
Ciao. eigentlich, wenn man sich ein Raspberry Pi Image heruntergeladen hat und man möchte es auf die SD-Karte packen, oder man hat sich eine Linux-Distro runtergeladen als ISO-Datei und möchte die auf einen USB-Stick packen. DD to the rescue schreien da jetzt einige, und damit kommen wir auch schon zu dem aktuellen Tooltip. Die meisten Leute nutzen für das Kopieren von Image-Dateien auf Datenträgern DD. Und DD, das fast überall eingebaute Kommando, funktioniert auch relativ gut. Mit einem kleinen Haken, es zeigt nämlich kein Output an. Das heißt, man gibt es ein und dann wartet man und wartet man und wartet man, bis halt eben dann irgendwann das ganze Image komplett geschrieben ist. Da gibt es ein sehr, sehr nettes Tool, das ich euch diesmal vorstellen möchte. Das nennt sich DD Rescue und ist ein Tool, das ähnlich wie DD die Möglichkeit hat, von einem Eingangsimage ein Ausgangsimage zu schreiben oder von einer Eingangsdatei eine Ausgangsdatei zu schreiben, hat aber ein paar Funktionen und Fähigkeiten mehr. Und eines der nützlichsten Fähigkeiten und Funktionen, die ich bisher so gebraucht habe bei DD Rescue, ist tatsächlich, dass es auch einen Output anzeigt. Mir also ganz genau anzeigt, wie viel Megabyte, wie viel Kilobyte denn schon geschrieben worden sind auf meinen USB-Stick oder meine MicroSD-Karte. So damit ich weiß, so ungefähr, wenn ich weiß, das ISO ist 1,8 Gigabyte groß, das dauert noch so ungefähr so und so viele Minuten. Das ist auf jeden Fall eine schon sehr nützliche Funktion, eine nützliche Sache, die Rescue einem erlaubt zu machen. Das Tool kommt genauso wie sein großer Bruder DD daher als Kommandozeilen-Tool. Das heißt, man muss es in der Kommandozeile benutzen. Es wird bei den meisten Distributionen als GDD Rescue als Paket angezeigt oder ist dort herunterladbar, weil es halt eben GNU DD Rescue ist. Aber der eigentliche Befehl lautet eben DD Rescue. Und das Programm selber erlaubt es dann natürlich nicht nur auf diverse Geräte zu schreiben, sondern auch Backups zu machen von irgendwelchen Geräten. Beispielsweise möchte ich ein Backup von meinem USB-Stick machen auf die Platte und möchte das als Image-Datei dort speichern, habe ich dort einfach die Möglichkeit, DD Rescue zu verwenden. Und dann muss ich halt eben nur als Eingabe, als ersten Parameter dann meinen USB-Stick angeben und als zweiten Parameter dann das Image-File. Außerdem ermöglicht DD Rescue auch das Schreiben eines Log-Files. Das kann dann später vielleicht interessant werden, wenn zum Beispiel mal was kaputt geht, wenn die Festplatte kaputt geht, das Dateisystem kaputt geht oder irgendwie was anderes auf einem Datenträger kaputt ist, kann DD Rescue auch retten versuchen. Das heißt, durch mehrmaliges Einlesen der Platte beispielsweise kann versucht werden, verschiedene Fehler, die vielleicht auf der Platte auch physikalisch vorhanden sind, irgendwie auszubügeln und dann trotzdem noch irgendwie die Dateien dort rauszuschreiben. Und dazu gibt es diverse Parameter. Der -R-Parameter ist, glaube ich, der wichtigste, wenn es darum geht, halt mehrfach versuchen, irgendwas einzulesen und dreimal beispielsweise versuchen, was einzulesen, und dann hat man die Möglichkeit, somit dann auch wirklich was zu retten. Deshalb auch das Rescue dort drin. Es wird auch von Forensikern verwendet, wenn es eben um diese Datenrettung geht, und ich glaube, das ist deshalb auch ein sehr, sehr gutes Tool, was wir diesmal hier vorstellen sollten. Für die Leute, die auf USB-Sticks schreiben wollen, auf MicroSD-Karten schreiben sollen, sei noch ans Herz gelegt, dass man die -D-Funktion oder diesen Parameter angeben sollte, damit das Ganze synchron schreibt und nicht erstmal in einen Cache schreibt, weil das geht relativ schnell. Und dann hat man keine Ausgabe mehr und dann sitzt man dort und schaut dann in die Röhre, genauso wie beim ganz normalen DD-Kommando, und sieht jetzt nicht, wie viel gerade aktuell auf den USB-Stick geschrieben worden sind. Ja, das ist also DD Rescue, ein sehr, sehr nützliches Tool mit viel, viel mehr Funktionalitäten, als DD es selber bietet. Kann in vielen Fällen sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, USB-Sticks nicht nur zu beschreiben, sondern eventuell auch zu retten. Und deshalb kann ich das euch nur wärmstens ans Herz legen. Den Link zu GNU DD Rescue werde ich natürlich auch dranhängen. Und das war also der kleine Tooltip zu GNU DD Rescue.
I'm just another girl painting all the pictures in the sun. I just wanna hold your hand, hold your hand. I'm just another girl painting all the pictures in the sun. They fall into pieces on the
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.